Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung vom Dienstag, den 6. Januar. Heute mit diesen Themen. 4 FischerInnen aus Indonesien dürfen gegen Holcim klagen. Das hat das Zuger Kantonsgericht kurz vor den Festtagen entschieden.
Le tribunal cantonal de Zug a rejeté tous les arguments qui étaient mis en avant par Holcim pour échapper à l'engagement de sa responsabilité civile.
Das Gericht habe alle Argumente des Konzerns zurückgewiesen, ordnet der Jurist Sebastian Dick ein. Und über das Theaterwissen vermitteln, das macht das Investigative Theater, wenn es um Technologiekonzerne geht.
Ich glaube sehr stark an das Theater als Raum der Kopräsenz, wo man einfach gemeinsam, analog, persönlich in einem Raum ist und entsprechend sich nach einer Theaterproduktion auch austauschen kann.
Am Mikrofon begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages mit Nachrichten aus den USA. Donald Trump hatte seine Drohungen gegenüber Venezuela wahrgemacht und äußert seither Ambitionen, Grönland zu annektieren, Ursi Grimm berichtet.
Die BBC fasst zusammen, welchen Ländern Trump sonst noch droht. So soll Trump nur wenige Stunden nach der Operation in Venezuela den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro gewarnt haben. Er solle auf sich aufpassen. Die USA verhängten im Oktober Sanktionen gegen Petro und behaupteten, er würde Kartelle aufblühen lassen. Historisch gesehen ist Kolumbien ein enger Verbündeter Washingtons im Kampf gegen Drogen und erhält jährlich hunderte Millionen Dollar an Militärhilfe zur Bekämpfung der Kartelle. Trump warnte über Nacht, dass die Behörden im Iran sehr hart getroffen würden, sollten weitere DemonstrantInnen sterben. Dies sagte er gegenüber ReporterInnen an Bord der Air Force One. Auch hat er wiederholt behauptet, dass die mexikanischen Behörden nicht genug tun, um den Zustrom von Drogen und illegalen EinwandererInnen in die USA zu stoppen. Am Sonntag sagte er, dass Drogen in Strömen durch Mexiko fließen und man etwas unternehmen müsse. Er habe angeboten, US-Truppen nach Mexiko zu entsenden, um die Kartelle zu bekämpfen. Aber Präsidentin Claudia Sheinbaum habe jede militärische Aktion der USA auf mexikanischem Boden öffentlich abgelehnt. Zu Kuba sagte Trump, dass eine militärische Intervention der USA dort nicht notwendig sei, da Kuba in Anführungszeichen kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Dies steht im Zusammenhang mit der Operation in Venezuela, da die beiden Länder enge Beziehungen pflegten und Kuba abhängig von Venezuelas Erdöl ist. Kuba steht seit den 60er Jahren unter US-Sanktionen.
Das Online-Nachrichtenportal Africa News schaut im Jahresrückblick auf wichtige politische Ereignisse auf dem Kontinent.
Im November vereitelten bewaffnete Männer die Präsidentschaftswahlen in Guinea-Bissau, indem sie wichtige Wahlunterlagen zerstörten. Teile der Sicherheitskräfte gingen gegen Präsident Umaro Sissoko Embalo vor, übernahmen die Kontrolle über Institutionen und stoppten die Bekanntgabe der Ergebnisse. In Benin behauptete eine Gruppe von Soldaten Anfang Dezember kurzzeitig die Regierung gestürzt zu haben und verkündete über den nationalen Rundfunk, dass Präsident Patrice Talon abgesetzt worden sei. Loyale Kräfte erlangten schnell wieder die Kontrolle, verhafteten die mutmaßlichen Redelsführer und bezeichneten die Ereignisse als gescheiterten Putschversuch. Die Behörden betonten, dass die verfassungsmäßige Ordnung weiterhin gewährleistet sei. In Côte d'Ivoire verschärften sich die Sicherheitsbedenken und politischen Spannungen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Oktober, während es immer wieder Berichte über Unruhen und Unzufriedenheit innerhalb Teilen der Sicherheitskräfte gab. Dies unterstrich, wie groß die Besorgnis über die Einmischung des Militärs in die Politik in der gesamten Region auch ohne einen erklärten Staatsstreich weiterhin ist. In Mali, Burkina Faso und Niger kam es 2025 zu keinen neuen Staatsstreichen, aber alle drei Länder blieben unter der Herrschaft von Militärjuntas, die in früheren Jahren die Macht übernommen hatten.
In Paris werden heute die Ukraine-Gespräche fortgesetzt.
An dem Treffen werde über die weiteren Schritte hin zu einer Beendigung des Ukraine-Krieges beraten, so der Deutschlandfunk. Zu dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen werden VertreterInnen aus 35 Ländern erwartet. In den Gesprächen werde es um die anhaltende Unterstützung für die Ukraine und die Fragen nach einem Erreichen eines Waffenstillstandes gehen. Moskau stellt für ein Ende des Krieges unverändert eine Reihe von Maximalforderungen, die Kiew für inakzeptabel hält. Vor allem lehnt die Ukraine einen Verzicht auf ihre von Russland beanspruchten Gebiete ab.
In die Schweiz. Nach dem Brand in Gromontana verlieren die BetreiberInnen der Bar Le Constellation die Betriebsbewilligung nun auch für ihr zweites Lokal.
Dies gehe aus einem Schreiben der Gemeinde vom Montag hervor, so der Westschweizer Sender RTS. Das Lokal Le Petit Maison muss mit dem Entzug der Bewilligung per sofort schließen.
An der heutigen Pressekonferenz informierte der Gemeinderat über die bisherigen Erkenntnisse in Gromontana.
So stellte der Gemeinderat fest, dass die Bar Le Constellation seit 2019 nicht mehr kontrolliert wurde. Diese Kontrollen soll künftig ein externes Büro durchführen. Le Constellation habe sich nicht an die maximale Kapazität gehalten. Statt der erlaubten 200 Personen warb die Bar auf ihrer Webseite mit einer Kapazität von 400 Personen. Der Gemeinderat kommt zum Schluss, dass der Sicherheitsbeauftragte seiner Pflicht nicht nachkam. Der Gemeindepräsident sei sich bewusst gewesen, dass keine Kontrollen durchgeführt wurden, dennoch will er nicht zurücktreten.
Erstmals gibt es eine einvernehmliche Regelung mit digitalen Schweizer Inseratplattformen.
Das teilt der Preisüberwacher des Bundes mit. In den vergangenen Jahren beanstandeten InserentInnen beim Preisüberwacher wiederholt die Preismodelle von großen digitalen Schweizer Inseratplattformen. In den Verhandlungen konnte der Preisüberwacher die Schaffung eines transparenten Vermarktungspakets vereinbaren. Das betrifft die Plattformen homegate.ch, immoscout24.ch, achetezloue.ch, immostreet.ch, alleimmobilien.ch und home.ch. Bei der Plattform Ricardo standen die Erfolgsgebühren, welche für erfolgreiche Verkäufe zu entrichten sind, im Zentrum. Der Preisüberwacher erwartet nun Einsparungen auf Seiten der VerkäuferInnenschaft. Die neuen Angebote werden spätestens per 1. April 2026 umgesetzt.
Nach Bern. Das Museumsquartier Bern blickt erfreut zurück.
Eine 500.000 Eintritte verzeichnete es im Jahr 2025. Somit bleibt das Museumsquartier Bern das größte Kulturareal der Schweiz. Eine neue Dachmarke, die Einführung eines institutionsübergreifenden Tickets sowie vielfältige Kooperationen haben zum Erfolg beigetragen, so das Museumsquartier in seiner Mitteilung.
Das waren die Nachrichten des Tages, Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen Mittwoch sinken die Temperaturen auf minus 13 Grad. Tagsüber ist es klar und sonnig, die Temperaturen betragen morgen um die minus 3 Grad.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Gebäude- und Bausektor ist für fast 40% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Mit dazu beiträgt der Zementkonzern Holcim. Er gehört zu den Carbon Majors. Das sind jene Konzerne, die für einen Großteil der weltweiten CO2-Emissionen zuständig sind. Vier FischerInnen von der indonesischen Insel Pari haben Holcim deshalb verklagt. Im September letzten Jahres befasste sich das Zuger Kantonsgericht mit der Frage, ob die Klage überhaupt zulässig und das Kantonsgericht dafür zuständig ist. Nun liegt der Entscheid vor. Noah Biu berichtet.
Der Zementkonzern Holcim verschärft mit seinem CO2-Ausstoß die Klimakrise und gefährdet damit die Lebensgrundlage der Menschen auf der Insel Pari. So lautet die Argumentation der vier FischerInnen von Pari, die gegen Holcim klagen. Kann ein Konzern wegen der Auswirkungen der Klimakrise zivilrechtlich verklagt werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich Anfang letzten September das Zuger Kantonsgericht. Kurz vor Weihnachten lag schließlich der Entscheid vor. Die Klage ist zulässig, das Kantonsgericht zuständig. Damit habe das Kantonsgericht bestätigt, dass grundlegende Rechtsprinzipien auch im Zusammenhang mit der Klimaerhitzung angewendet werden können, sagt der Jurist Sebastian Duyck. Er arbeitet für das Center for International Environmental Law in Genf.
Le tribunal cantonal de Zug a réaffirmé des principes de droit et leur application aussi en matière de changement climatique et a rejeté tous les arguments qui étaient mis en avant par Holcim pour échapper à l'engagement de sa responsabilité civile.
Das Gericht habe zudem alle Argumente zurückgewiesen, die Holcim hervorgebracht hatte, erklärt Duyck. So können Geschädigte einzelne VerursacherInnen verklagen, auch wenn mehrere AkteurInnen zum Schaden beitragen. Das zeigt die ausführliche Begründung des Gerichts. Ein weiteres Argument von Holcim: Von der Klimaerhitzung sei die gesamte Menschheit betroffen. Die vier KlägerInnen seien also nicht die einzigen Betroffenen. Auch diesem Argument widerspricht das Gericht, wie Sebastian Duyck erklärt.
Effectivement, on a des dommages climatiques qui sont distribués à travers la société, mais c'est pas ça qui devrait empêcher des individus qui souffrent de dommages qui les touchent vraiment personnellement d'avoir, d'exercer leur droit de recours par rapport à l'une des entreprises ayant contribué à ces dommages.
Besonders betroffene Individuen dürfen ihre Rechtsmittel auch dann wahrnehmen, wenn sich der Schaden auf die gesamte Gesellschaft verteilt, so wie es bei der Klimaerhitzung der Fall ist. Drittens hält der Entscheid fest, dass die Gerichte eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass AkteurInnen Verantwortung für die Klimaerhitzung wahrnehmen müssen. Auch dies hatte Holcim bestritten. Die Argumente des Zementkonzerns ähnelten jenen anderer staatlicher oder privater Verschmutzer, meint der Jurist Sebastian Duyck.
C'est des arguments aussi qui sont très similaires à ceux qui sont utilisés par d'autres pollueurs, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'États dans d'autres pays. Et on voit de plus en plus de cours en fait réaffirmer l'importance des procédures judiciaires aussi en matière de changement climatique.
Immer mehr Gerichte bestätigten die Wichtigkeit von juristischen Prozessen zum Thema Klimaerhitzung, so Duyck. Mit dem Entscheid des Zuger Kantonsgerichts könnte dieser Trend noch ansteigen und damit weitere Konzerne verklagt werden. Denn Holcim ist nicht der einzige Konzern mit einem großen Fußabdruck. Genauso wenig ist der Zementkonzern ein Fliegengewicht, wenn es um den CO2-Ausstoß geht. Über 3 Millionen Tonnen CO2 in der Atmosphäre hat Holcim seit 1990 verursacht. Damit reiht sich der Konzern in der Tabelle der Carbon Majors in der oberen Hälfte ein. Bis sich Holcim dafür vor Gericht verantworten muss, kann es allerdings noch eine Weile dauern. Holcim hat angekündigt, den Entscheid des Zuger Kantonsgerichts anzufechten. Durchläuft der Fall den gesamten Instanzenzug, dauert das unter Umständen Jahre. Sebastian Duyck rechnet deshalb auf kurze Sicht nicht mit einem endgültigen Entscheid.
Par contre, ce qui est très important, c'est que le message est déjà là. Le message est fort, et puis c'est pas simplement le tribunal de Zug qui l'a donné, mais on l'a vu.
Wichtig sei jedoch, dass die Botschaft des Gerichts angekommen ist. Das Zuger Kantonsgericht sei denn auch nicht alleine mit dieser Botschaft. Mehrere, vor allem internationale Gerichte, haben die Klimakrise als Sache der Rechtsprechung angenommen. Sie haben anerkannt, dass Rechte und Pflichten auch in diesem Bereich umgesetzt werden müssen. Nachdem die Klimaseniorinnen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewonnen haben, betrachten nun also erstmals auch Gerichte in der Schweiz Klimafragen als Gegenstand der Justiz.
Rabe Info.
In Hamburg ging Ende Dezember der Chaos Communication Congress zu Ende. Dort geht es um Verschlüsselung, Datenschutz und digitale Selbstbestimmung. Christiane Mudra hingegen untersucht die Betriebssysteme hinter den Betriebssystemen. Die Weltanschauungen der Tech-Milliardäre. Sie verbindet journalistische Recherche mit performativer Darstellung. Das nennt sich Investigative Theater. Und damit vermittelt Christiane Mudra Tech-Wissen ans Publikum. Ursi Grimm hat Christiane Mudra am Chaos Communication Congress getroffen.
Doge, Department of Government Efficiency. Klingt doch genauso wie meine uralte Erfindung RAGE. Retire all government employees. Ich wollte San Francisco schon 2008 in ein Privatunternehmen umwandeln. Wir müssen radikaler werden. Die Schnellen fressen die Großen. Mehr Start-up-Denken in der Politik. Flexibilität, Tempo. Mut zur Störung und Zerstörung der Gegner. Survival of the fittest.
So ein kurzer Ausschnitt aus Christiane Mudras letzten Theaterstück Freiheit.exe, Utopie als Malware. Es beschäftigt sich mit den Weltanschauungen der Tech-Milliardäre, die sie in unsere digitale Infrastruktur installieren. Dazu hat Mudra viel recherchiert. Recherche ist fester Bestandteil des Investigative Theater.
In dem Theatertext habe ich mich mit verschiedenen Schriften von Vordenkern von Technologien und von technologischen Strömungen beschäftigt. Ich habe viele Bücher gelesen, viele Texte gelesen, unter anderem auch Texte, die erwähnt wurden von den heutigen Tech-Broligarchen sozusagen. Und ich habe diese ganzen Texte ausgewertet und auch abgeglichen mit Interviews oder mit öffentlichen Statements, die diese Menschen gegeben haben. Und zu guter Letzt haben wir dann noch ziemlich intensiv zum Thema Palantir recherchiert.
So Mudra. Palantir steht geradezu symbolisch für die Tech-Dystopie. Die Software führt Informationen zusammen und beeinflusst Tötungsentscheidungen für Armeen. Der Polizei dient sie als Überwachungstool. Derzeit wird die Software beispielsweise vom US-Militär eingesetzt und auch mehrere deutsche Landespolizeien nutzen sie. Zentrale Ideen der Tech-Milliardäre sind starre Normen und die Bewertung bzw. das Auf- und Abwerten von Menschen.
Die Norm bestimmt längst die Ästhetik. Unsere Norm. Wir nennen sie Individualismus und raten sie hoch auf Instagram.
Dazu kommen Misogynie und koloniale Konzepte.
Ich habe angefangen mit dem Manifest der Futuristen von Filippo Tommaso Marinetti aus dem Jahr 1909. Er ist sehr begeistert von den Entwicklungen der damaligen Zeit und er ist sehr fixiert auf das Thema Geschwindigkeit. Er beschreibt Technologie als etwas sehr Zerstörerisches, Brutales, Männliches. Da sind wir bei der Misogynie. Und er feiert den Krieg als, Zitat, die einzige Hygiene der Welt.
Wir wollen den Krieg verherrlichen. Diese einzige Hygiene der Welt, den Militarismus, den Patriotismus, die schönen Ideen, für die man stirbt und die Verachtung des Weibes.
Die Huld der Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung ist der zentrale Gedanke des Akzelerationismus.
Aufgegriffen von aktuellen Investoren wie zum Beispiel Marc Andreessen ist der Akzelerationismus. Das ist ein sehr breites politisch-philosophisches Spektrum. Das gibt es auch schon länger mit sehr vielen verschiedenen Ausrichtungen. Aktuell haben wir es mit dem effektiven Akzelerationismus zu tun. Und der setzt auf absolutes Wachstum und absolute Beschleunigung von Kapital, von technologischer Entwicklung.
Mit dem Aufkommen von Technologien wie Blockchains und künstlicher Intelligenz wird sich der Akzelerationismus weiter vertiefen? Und seine permanente Beschleunigung bis zur endgültigen Lähmung der Institutionen vorantreiben. So, und da erschrickt der Mensch und denkt, oh, wir müssen was tun. Und der Akzelerationismus so, das merkt ihr erst jetzt.
Diese Akzeleration auch als politische Strategie, die im Endeffekt ja jedes Nachdenken, jede Reflexion und vor allem jegliche Regulierung auch verhindert oder in Frage stellt. Und genau dafür setzen sich Marc Andreessen und solche Leute ein. Da geht es ganz speziell um die Regulierung von künstlicher Intelligenz, die sie als Fortschrittshindernis sehen.
Das ist zum Beispiel eine Strömung, die eben auf diese Art und Weise dann wirklich im politischen Raum und auch die Entwicklung von Technologien beeinflusst, ganz konkret.
Bei ihren Recherchen stieß Christiane Mudra auf weitere Strömungen mit beängstigenden Ideenwelten.
Was mich erschreckt hat bei der Recherche war, ein Trend zur Selektion von Menschen, also das fängt an mit einer Optimierung des Menschen, die gibt es schon im Transhumanismus, die spaltet sich auf in verschiedene Bewegungen, wie der Longevity-Bewegung, wo es darum geht, lange, gesund, alt zu werden. Es gibt Einzelne, die streben die Unsterblichkeit an, inzwischen durch Kryonik, wo sich Menschen in Stickstoff einlegen und einfrieren lassen, um sich eines Tages wieder auftauen zu lassen. Das hat natürlich schon so eine gewaltige Hybris in sich, so einen Wunsch nach etwas Göttlichem.
Okay, wir schließen eure Verträge ab, wir erhöhen die Dosis, wir kaufen mehr von eurem Stoff.
Und dann gibt es zum Beispiel die Pronatalistenbewegung. Da ist ein prominenter Vertreter, zum Beispiel Elon Musk. Das ist eine Bewegung, die der Meinung ist, es gäbe nicht genug Menschen auf der Welt, es müssten mehr Kinder geboren werden. Und damit sind natürlich ganz bestimmte Kinder gemeint. Damit sind Kinder einer bestimmten Ethnie gemeint, damit sind Kinder gemeint, die gesund sind, die sehr leistungsfähig sind, die einen sehr hohen IQ haben.
Unsere Kinder werden intelligenter, gesünder und glücklicher sein als andere. Produzenten, ja, statt Parasiten. Nützliche Marktakteure.
Einzelne Familien gehen auch dazu über, dass sie sich für die künstliche Reproduktion entscheiden und das Genmaterial vorab testen. Also sie wählen das Geschlecht auf eine bestimmte Abfolge der Kinder und sie lassen das genetische Material auf Erkrankungen und auch, wie sie sagen, auf den IQ testen. Also da findet eine ganz klare Selektion statt und die hat für mich schon tatsächlich eugenische Züge.
Diese umfangreichen Recherchen verarbeitet Christiane Mudra zu Theaterstücken und vermittelt so Tech-Wissen ans Publikum. Und das funktioniert.
Ich glaube sehr stark an das Theater als Raum der Kopräsenz, wo man einfach gemeinsam, analog, persönlich in einem Raum ist und entsprechend sich nach einer Theaterproduktion auch austauschen kann. Also man kann das Erlebte verarbeiten, man kann aber auch etwas erleben auf mehreren Sinnesebenen, also nicht nur kognitiv, wie wenn man einen Text liest, sondern man hat ja verschiedene Erzählebenen, mit denen man auch gleichzeitig spielen kann.
Und sie stellt dabei fest, dass die Reaktionen des Publikums unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Medien sie konsumieren. Dies sei nicht altersabhängig, doch es mache einen Unterschied, ob sich Menschen über Print, Radio und Fernsehen informieren oder aber online und dann möglicherweise innerhalb einer Bubble oder gewillten politischen Zusammenhängen.
Diese Menschen sehen inzwischen wirklich komplett verschiedene Realitäten, ist mir aufgefallen. Also zumindest sehen sie über dieselben Vorgänge ganz andere Bilder. Und hier meine ich gar nicht Fake News, sondern ich meine wirklich Tatsachen, aber die Nachrichten, die Informationen sind so anders aufbereitet, dass wir auch schon im Ensemble, in der Probenzeit, aber dann auch mit dem Publikum wirklich sehr, sehr unterschiedliche Diskussionen hatten. Und das fand ich sehr spannend und auch einen Lerneffekt, weil ich glaube, wir haben gerade wirklich einen enormen Gesprächsbedarf als Gesellschaft.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 6. Januar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast zum Nachhören. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Noah Biu und Ursi Grimm. Das nächste Info gibt es morgen hier auf Radio Rabe um die gleiche Zeit. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.